SRF 3.
Gute Nacht, herzlich willkommen zu Nachtwach. Mich haut nichts um, das klingt jetzt ein bisschen salopp, aber mich interessiert, wie man, also ihr, wie ihr das macht, dass ihr nach einem Schicksalsschlag, nach einer Hiobsbotschaft wieder auf die Beine kommt. Was braucht es da dazu? Kraft oder? Ja, einfach nicht mit dem Schicksal hadern. Das ist die Telefonnummer für eure Geschichten. 0800 00 22 20. Das Thema. Mich haut nichts um. Und ihr erzählt darüber, wie ihr das macht, dass ihr, eben, dass ihr euren Weg wieder könnt weitergehen. 0800 00 22 20. Robert, das ist Barbara. Sorry, Robert. Vielleicht muss ich zuerst, bevor ich dich frage, was dich nicht umhaut, was denn du erfahren hast an Hiobsbotschaften oder Schicksalsschlägen?
Also ich hatte einen Schicksalsschlag am 9-11-10, 11. September 10.
Ja.
Habe ich in meinem Restaurant wollte 10-jährige Jubiläum feiern. Mhm. Und den ganzen Garten bereit für 200 bis 400 Leute Samstag, Sonntag. Und am 5. sind wir tiptop bereit gewesen. Alles parat gehabt. Da kommt jemand die Stegen ab, bricht die Karte ab und sagt, bei dir im Dach brennt. Ja, so ein Witz.
Ja.
Dann bin ich mit dem Musiker, der auch bereit war, mit dem Kollegen, bin ich dann die Stegen hoch und habe gesehen, dass da Flammen aus dem Dach rausschiessen.
Was hast du dir gedacht? Was war der erste Gedanke gewesen?
Ja, habe ich zurück ins Restaurant gerannt, einen Kübel Wasser genommen, einen riesigen Kübel, mhm. bin ins Dach gerannt, vor die Türe, in den Estrich und musste umkehren. Da kannst du nichts mehr retten, da hat geklopft und tätscht und die ganzen Ziegel verjagt und gesagt, nein, alles fort. Zum Glück haben wir nur 6 Mitarbeiter gehabt in dieser Zeit
mhm.
und einfach im Prinzip alle davon gejagt und 10 Minuten später ist dann für
und das Haus war im Vollbrand?
Also das Dach.
Ist noch nicht, weisst du, ich habe gemeint, in der Zwischenzeit sei es dann irgendwie das Feuer schon übergriffen auf das ganze Haus.
Ja, es hat dann einfach in einem Ecken angefangen und hat dann einfach dort angefangen zu brennen, der Dachstuhl, der Dachboden und hat dann schon durch das ganze Haus durchgezogen. Ja. Also mhm. oben durch. Mhm. Unten durch hat es mhm. nichts gemacht vom mhm. Feuer, ist einfach von der Hitze und vom Wasserschaden alles zerstört worden. Also meine 10 Jahre Aufbauarbeit und einfach mein ganzes Zuhause. Mein Job ist einfach innerhalb von einer halben Stunde ist weg gewesen. Arbeitslos, obdachlos.
Du hast auch dort gewohnt.
Ja.
Was ist das Schlimmste? Also ich stelle mir das immer vor, wenn etwas brennt. Man kann nichts mehr retten. Das Schlimmste, was man verliert dabei, ist für dich was gewesen?
Für mich war das Schlimmste, dass ich nichts mehr hatte. Der Teil, wo ich gewohnt habe, ist alles zusammengefallen
mhm.
und ist runtergebrannt und eben mit dem Wasser alles kaputt. Ich habe keine Kleider mehr, ich habe nichts mehr. Ich stehe auf dem Parkplatz oben und schaue so, wie die Feuerwehr da literweise Wasser einlässt, um das zu löschen. Und da habe ich so gezittert und durchgestarrt, dass ich gesagt habe, hört mal auf, löschen, lasst das runterbrennen und hört auf. Und ja, und dann haben sie es einfach müssen löschen. Das ist ja. Pflicht, oder?
Ja, es sind ja wahrscheinlich und auch noch umliegende Sachen ja, oder Häuser, die nebendran stehen, die bedroht sind.
Es hat zum Glück nur ganz leicht Wind gehabt und es hat nicht auf die Seite gezogen, wo eigentlich das Dorf ist. Ich bin das letzte Haus im Dorf.
Mhm.
Dann haben die anderen zum Glück nicht in Gefahr gewesen, in dem Sinn.
Es ist ja einerseits der Moment, wo man das sieht und dann sieht man viele Stunden später, was dann passiert ist, eben an dem 9.11.2010.
Nein, am 11.
September.
9-11-10.
Ja. Was dann passiert ist, oder? Das sieht man ja erst, das Ausmaß sieht man erst dann. Wisst ihr dort, du hast vorher gesagt, ich habe zittert und so im Moment und nachher, was ist da alles
abgelaufen? Das Schlimmere war eigentlich, dass innerhalb von einer Stunde auf dem Posten war und die ganzen Dinge aufgenommen haben, weißt du, die ganzen Vorfall oder was passiert ist, ja, oder wie oder wo oder was. Und deine Mitarbeiter, es waren sicher etwa 20 Mitarbeiter am 6. da gewesen, respektive nicht einmal dürfen zum Haus her. Es war alles weiter gesperrt gewesen. Und du bist auf dem Posten und musst das ganze Protokoll ablegen. Und die Familie, also Kinder sind dann gekommen, die es gehört haben und wo es, weißt, meine Bekannten angerufen haben. Das ist eigentlich schlimm, dass niemand gewusst hat, wo ich bin und was ist, oder? Und die Polizei oder die Feuerwehr hat keine Auskunft können geben oder nicht dürfen, nicht wollen oder nicht können, keine Ahnung.
Mhm. Also die haben dann auch Angst um dich gehabt, dass du nicht unten bist.
Genau, ja, nicht gewusst, wo. Und am anderen Tag bist du dann einfach, ja, natürlich schauen, wie weit und wie wo. Und dann haben sie den Brand gelöscht gehabt, hat dann am Samstag auf den Sonntag zur Nacht hat es nochmal Flammen gegeben. Mhm. Die haben dann auch, also wach gehabt, Feuerwach gehabt, bis zum Montag am Morgen. Mhm. Und dann noch zweimal wieder von der Isolation her, weißt du, wieder von der Hitze her hat es wieder angefangen zu brennen, aber eben, sie sind da gewesen. Und dann hast du einfach das Ausmaß gesehen, hast du ein Dach gesehen, wo nur noch verbrannte Balken rumstehen und teilweise nicht mehr. Und dann, früher war das mal ein Bauernhaus gewesen und siehst noch die Rauchkammer, die noch dort steht.
Mhm. Und alles, was dir war, alles, alle Erinnerungen, alle Fotos, alles Zähne, alle Kleid, alles ist weg. Jetzt, das Thema heisst ja, mich haut nichts um, aber im Moment hat dich das umgehauen.
Genau.
Aber wie hat es dich umgehauen? Wie hat es dich umgehauen?
Ja, eben. Obdachlos,
ja,
arbeitslos.
Aber ja, und gefühlsmässig, was hat das geheissen?
Ja, ist nicht mehr. Ja. Kannst alles vorne anfangen. Oder ich meine, den Laden habe ich aufgebaut, 10 Jahre. Es ist mein Traumgeschäft. Und ich habe alles, was ich will, da, wohne da, habe mein Paradies. Und es ist weg. Es ist weg.
Und wie hast du dich dann wieder aufgerappelt? Was hat dir da also, Kraft
gegeben? Es war eigentlich am Montagmorgen schon, gewesen, wo dann die Gebäudeversicherung kam, mit den Schaden zu schätzen und alles. Und ich gesagt habe, ja, was komme ich über oder was gibt es, wenn ich nicht mehr mag und nicht mehr will. Und dann drückt er rum mit irgendetwas so und das und gesagt, ja, ich muss eine Zahl haben. Ich muss wissen, wie viel dass ich überkomme, wenn ich nichts mache. Dann hat er mir die Zahl gesagt und dann haben wir gesagt, ja, da gibt es nichts, da gibt es keinen. Da muss ich durch, da muss ich einfach machen, da muss ich einfach wieder aufbauen, weil sonst bin ich Konkurs hin. Also ich habe nicht einmal die Hypothek gedeckt. Und viel später hast du dann gemerkt, ja, es hat dir schlussendlich ein neues Haus gegeben, dank dem, dass du durchgehebt hast. Mhm. Und Unterstützung hatte ich von meiner Familie. Dann hatte ich viel Unterstützung von Gästen und von Nachbarn. Das war eigentlich das grösste Geschenk, das ich hier bekommen habe. Also ich durfte in einem Haus wohnen von Freunden, allein, weil sie gerade zufälligerweise 2 Monate vorher gezügelt haben.
Ja.
Und das war eine Bahnstation weg gewesen. Und dann konnte ich hier aufräumen und arbeiten und Rückbau machen. Und dort konnte ich abschalten und dann sein und das probieren zu verarbeiten.
Mhm. Und das Verarbeiten, das hast du gesagt, das ist vor allem eben auch Freunde, Freundinnen,
ja,
in Gesprächen passiert.
Auch ja. Einfach, dass der geholfen, weißt du, ich habe von meinem Schwiegersohn ist irgendwie fast 2 Meter hoch. Ich habe ihm seine Jeans am ersten Tag, wo wir als 1,70 Meter Mensch schon fast ein bisschen zu gross
sind, ja,
und
ja,
dort Hilfe gehabt. Und einfach so. Und wo mich einfach dann im Dorf ihnen auch gesagt haben, ja, kommst du gut Nacht essen, weißt du,
ja,
dass einfach dir so geholfen haben, dass irgendwie nicht versauert ist oder das siehst du ja mal. Und eben, es ist mein Haus und ich muss da wieder Vollgas geben. Ich muss da,
also der Zusammenhalt, weil du das Dorf gesagt hast, also der Zusammenhalt im Dorf, der ist gross gewesen, da kann man jetzt irgendwie
gut
sagen.
Das ist sehr gut, ja.
Dass, wenn man in einem Dorf aufwächst, dass die Möglichkeit viel grösser ist als eben in einer anonymen Stadt, obwohl es dort ja dann auch das Dorf in der Stadt gibt, oder?
Denke
aber dass,
schon, ja,
dass da auch geholfen worden ist.
Ja, genau.
Aufgebaut, du hast das also zuerst müssen zurückbauen. Also für dich war ganz, ja, klar gewesen, ich will mein zwar abbrennte Lebenswerk will ich jetzt wieder zum Blühen bringen. Also ich will etwas Neues machen.
Genau. Das heisst, es ist eben Dachstuhl und Dachboden ist verbrannt.
Ja.
Und der Rest vom Haus ist ein grosses Haus, ist einfach mit dem Wasserschaden alles
genau.
Kaputt. Respektive von der Hitze hat es die Abwasserleitungen natürlich sind total eingegangen. Mhm. Und es ist einfach, ja, und dann hast du einfach müssen den ganzen Rückbau machen und dann einfach neue Pläne, um das wieder neu zu machen. Das heisst, einfach dann der Umbau vom Haus und ich habe dann natürlich durch das noch ein bisschen etwas können ändern.
Mhm. Hat das etwas damit zu tun, dass das eben wirklich ein Lebenstraum war? Du hast das aufgebaut, es war dein Haus und du hast einfach nicht wollen loslassen von dem. Du hast das wieder wollen haben. Also einfach ein bisschen zum herausfinden, wie stark da der Willen oder eben das Gute im Schlechten auch zu sehen, ein bisschen rauszuschaffen.
Genau. Weil, also ich bin immer noch da, oder? Und ich habe mein Restaurant nach 9 Monaten habe ich es wieder können auftun.
Aha.
Und meine Leute, meine Kundschaft, die haben eigentlich 2 Monate gewartet oder 9 Monate gewartet oder hätten das Jahr gewartet, bis ich wieder auftun habe.
Die sind alle wieder zurückgekommen dann?
Ja, sind mit der Zeit. Ich habe einen guten Ruf und die Leute kommen gerne und ich bin spezialisiert und ich kann, ja. Und die haben einfach gewartet und ich habe so viele Freunde gehabt oder Bekannte oder Gäste, die haben gesagt, am ersten Tag, wo du auftust, wenn wir da sind.
Ja, hast du gar können, dann ein Fest machen.
Kein Fest mehr.
Gell, das habe ich zu wollen fragen.
Nicht
mehr so, oder?
Kein
also es hat weh einen Fluch dann drüber und dass
nein.
Es dann nicht geht.
Das gibt es nicht mehr.
Wie viel Geld ist denn da jetzt irgendwie verlochert worden?
Über 2.
Über 2 Millionen?
Mhm.
Und da hast du einen Kredit aufnehmen und alles Mögliche? Dich verschulden da dabei?
Ich habe nicht mehr Schulden müssen machen, weil die Gebäudeversicherung... Ich bin zum Glück richtig versichert gewesen. Ich kann in meinem Haus immer umbauen und ausbauen und verbessern und ich habe meine die Versicherung immer anpasst.
Ja.
Von dem her bin ich eigentlich am Gebäudewert richtig versichert gewesen. Und den Ausbau, den ich zusätzlich gemacht habe, dort habe ich dann noch von der Bank etwas bekommen.
Mhm. Und vielleicht einfach die letzte Frage an dich. Ist das etwas, so der Wille oder die Kraft, die Energie, die man hat, oder wo du gehabt hast, eben das wieder aufzubauen. Ist das etwas, wo du von dir schon immer gekannt hast?
Ja.
Du bist jemand, der immer wieder aufsteht.
Ja, das ist richtig.
Also dir kann passieren. Dir kann passieren, was will. Es ist immer irgendwie. Es zieht dich zwar am Anfang in die Tiefe, aber nachher dann machst du etwas aus dem.
Genau.
Gut.
Ja.
Wunderbar. Du, danke vielmals, danke, dass du an. Geläutet hast und viel Erfolg.
Ja, danke.
Alles Barbara. Gute. Ciao, Robert. Tschüss. Ja, eindrückliche Geschichte von Robert. Wer weiter so eine Geschichte hat, meldet sich bei uns 0800 00 22 20. Mich haut nichts um. Irgendeine Hiobsbotschaft, irgendein Schicksalsschlag und man hat einfach wieder geschafft, zurück ins Leben zu kommen. 0800 00 22 20 und am Telefon ist jetzt der Michi, da ist Barbara, salut Michi.
Hoi Barbara.
Was ist dir passiert?
Vor 13 Jahren ist meine Frau verunglückt, als sie geflogen ist. Sie war selber Pilotin, ist abgestürzt und ich bin zurückgeblieben mit meinen 2 Kindern, die damals 2 und 4 waren.
Happig. Schwierig.
Ja, ist im ersten Moment.
Also ganz schwierig, ja, das glaube ich. Du hast, also du selber fliegst auch?
Nein, das ist rein von meiner Frau Hobby und auch schon zum Beruf ein bisschen greift. Also sie hat die Ausbildung gemacht gehabt zu der Berufspilotin und hat aber dort eigentlich in der Freizeit einen Flug gemacht mit ihrer besten damaligen Freundin und ist in eine Nebelbank gekommen und dann sind sie abgestürzt.
Ist bei dir ab und zu so die Angst mitgeschwungen, wenn du gewusst hast, sie geht jetzt fliegen? Oder ist das gar kein Thema gewesen?
Nein, das war eigentlich nie ein Thema gewesen. Ich bin ab und zu mitgegangen und ich habe auch gewusst, dass sie weiss, was sie macht. Und sie hat dort eigentlich recht viel Routine gehabt. Mhm. Und ist vorsichtig gewesen, wenn man so auch sagen wollte. Ich meine, es ist ein Risikosportart, wie sich dann nachher herausgestellt hat. Aber nein, da habe ich eigentlich jetzt nie gross Bedenken gehabt, auch an dem Tag nicht.
Wie war es dann für dich? Also ein schwieriger Moment. Der hat dir den Boden unter den Füßen weggezogen.
Ist eigentlich so mit einem Telefon, das reinkommt, das ist einem sonst so eher im Fernsehen, habe ich so ein bisschen so vorgekommen, bei Serien oder so, das Telefon läutet und die Jobsbotschaft ist da. Aber es ist also schon so, es ist schon einer mit dem Vorschlaghammer kommt und da zuerst mal eins gibt.
Und man glaubt es auch gar nicht, oder im ersten Moment?
Nein, also es ist absolut nicht real in dem Moment. Es ist wirklich, wie wenn ein Film abläuft und dann gleichzeitig versucht man ja, es ist eben gerade noch gewesen, dass ich Kind gerade beides bei mir hatte und das Mädchen nebenan ist etwas am Machen gewesen, am Schreibtisch, den Sohn habe ich auf den Knie gehabt und ich habe einfach den Moment gewusst, ich darf jetzt nicht gross reagieren, nicht zusammenbrechen, Fassung bewahren. Zuerst mal schauen, was ich jetzt weitermachen muss, ja.
Also funktionieren natürlich auch. Und das ist ja immer auch ein Zustand, wo man im Schock ist, wo man schnell mal einfach funktioniert in das Hund oder nicht gerade zusammenbricht. Das kommt ja meistens viel später.
Ja, das ist so. Also meine Frau ist dann schwer verletzt noch ins Spital gebracht worden, wo ich gewusst habe und wo ich dann Kind versorgt hatte. Auf dem Weg ins Spital, in dieser halbstündigen Autofahrt, ist dann eigentlich schon, dort sind eigentlich dann plötzlich erst die richtigen Welten zusammengebrochen. Dort sind auch wirklich erst Gedanken abgegangen. Und dort war aber auch noch das Ungewisse gewesen, abgesehen davon, ich habe gewusst, sie ist schwer verletzt, sie liegt jetzt noch im Spital. Aber vorher ist das ist eine Art wie eben ein Schutzmechanismus,
genau,
einfach funktioniert.
Und hast sie du noch können gesehen, wo sie gelebt hat?
Gelebt schon, aber sie hat also nichts mehr mitbekommen.
Ja. Was ist das für ein Moment, wenn man eine sterbende Frau sieht? Die eigene Frau, Mutter von zwei Kindern?
Eigentlich, es ist eigentlich ganz speziell gewesen, weil natürlich ist man unter Schock und es sind auch noch Fragen auftaucht, bevor ich sie habe gesehen, wo es darum gegangen ist, ob ich bereit wäre, dass die Frau könnte Organ spenden. Das sind alles Sachen, die dann gerade noch eingebrochen sind über mich. Aber der Moment selber, wo ich sie gesehen habe, ich konnte ihre Hand noch mal heben. Und klar, sie war wirklich schwer verletzt gewesen. Es war nicht ein schöner Moment gewesen, aber doch. Ich habe mich eigentlich innerlich sehr, sehr friedlich gefühlt, der Augenblick. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich muss ihr noch sagen, egal wie es ausgeht und auch wenn sie jetzt muss gehen, für Kind und mich geht es weiter und wir werden das schon packen.
Das ist ein super Satz. Also ich weiss nicht, ob der mir in den Sinn kommt in dem Moment. Man will ja dann, dass die Person, die man liebt, dass die da bleibt, oder? Wie schwer denn eigentlich, also in dem Moment, wie schwer denn eigentlich die Verletzungen sind?
Ja, natürlich, klar.
Oder also, wir packen das. Das hast du auch, ist das etwas, wo du eben auch kennst bei dir, dass du jemand bist, der irgendwo dann ganz realistisch kann weiterschauen und so einen Satz eben auch sagen, wir packen das. Also, du hast das gewusst von dir, dass das irgendwie geht.
Ich war schon immer ein sehr optimistischer Mensch und durchs Leben gegangen. Und ich habe auch den Humor, den ich eigentlich selten verloren. Sprich, auch kurz nach dem Augenblick und nach dem Moment ist es mir eigentlich, ich sage jetzt nicht gut gegangen, natürlich nicht, aber ja, das ist eine Lebenseinstellung, die ich dort durch habe. Wenn man den Humor verliert, dann ist es gar nicht mehr gut.
Und wie kann man das dann in so einer schwierigen, schrecklichen Situation, wie kann man dann den Humor behalten? Wie kann man sich über Wasser behalten?
Also ganz sicher, die ersten Tage ist es sicher auch nicht gegangen, oder die ersten Wochen, das ist klar, aber das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Das ist wirklich eine Grundhaltung, die ich zum Leben allgemein habe. Und ja, Es ist nicht irgendeine spezielle Einstellung, die ich da am Tag lege, wo ich mir antrainiert hätte, sondern ja. Das ist schon immer so gewesen.
Also schon als Kind, du kennst das auch aus deiner Kindheit aus, dass du in so einer Familie vielleicht auch geboren worden bist, wo man das so gehört, das ist Vertrauen, ein Urvertrauen.
Richtig auch, dass alles so kommt, wie es dann schlussendlich richtig kommen muss.
Mhm. Also die Trauerphase hat es ganz bestimmt gegeben und Traurigkeit und alles, aber wie hast du es nachher, also einerseits geschafft mit zwei, sind ja wahrscheinlich noch kleinere Kinder gewesen, oder? Vor drei Jahren.
Ich war zwei- und vierjährig damals. Und ja, also im ersten Moment habe ich gefunden, ich muss es packen, in dem, dass ich weiter arbeite. Ich habe dann zwar die Arbeitszeit ein bisschen reduziert, die Kinder in eine Krippe gegeben, aber dann ziemlich bald gemerkt, weder für Kinder psychisch ist das Richtige, dass sie da gut halbtags irgendwo bei fremden Leuten plötzlich sind. Noch ist es für mich wirklich gut mit allem drumherum. Dann habe ich meine Arbeit aufgegeben und habe mich dann eigentlich ausschließlich den Kindern und dem Haushalt gewidmet.
Also gekündigt, die Arbeit gekündigt?
Die Arbeit gekündigt, ja, wirklich. Und gesagt, das ist mir wichtiger, weil ich habe einfach gemerkt, dass es den Kindern den Augenblick gar nicht gut tut. Sonst Verwandtschaft, meine Eltern sind sehr viel älter gewesen, also die haben mich erst überkommen, als sie sehr alt gewesen sind schon. Da habe ich keine Unterstützung gehabt, die Mutter schon gestorben, der Vater einfach zu alt. Die Schwiegereltern, die haben geholfen, so viel wie sie haben können, sind aber auch schon in einem gewissen Alter gewesen. Und sonst eben, es hat nicht viel gegeben, Augen zu und durch.
Wie hast du denn das finanziell geschafft? Das fragen sich wahrscheinlich ein Haufen. Da kommt man eine Stelle und dann nachher, du bist ja quasi der Ernährer gewesen und der Einzige, oder? In dieser Familie. Wie hast du das geschafft?
Ja, ich hatte eine gute Stelle gehabt und ein bisschen etwas auf die Seite gebracht. Und dann ist ja Witwerweiserrente springt dann schon auch noch ein bisschen ein. Wobei das lange in der Schweiz natürlich lange nicht zum Leben. Aber die Entscheidung ist mir eigentlich dann von da an mehr genommen worden, wo die haben wenige Tage nach dem Unfall von der Frau, habe ich das Aufgebot für meinen letzten Weg bekommen. Und dann habe ich meinen Fall geschildert in Bern oben, dann hat es geheißen, selbstverständlich, dann müssen sie nicht kommen, dann können sie verschieben. Und dann ist aber im 3-Monats-Rhythmus sind immer wieder Aufgebote gekommen. Und schlussendlich nach einem Jahr, wo ich wieder angerufen habe und gesagt, ich kann mit den Kindern nichts machen, ich kann nichts, wo ich sie abgeben könnte für 3 Wochen, ist mir dann Gefängnis angedroht worden, wenn ich jetzt wieder nicht komme. Und in dem Moment habe ich mich dann abgemolden, an den Rucksack gepackt, habe meine Kinder genommen und bin für 1,5 Jahre auf Asien. Und in dieser Zeit ist dann natürlich auch finanziell, hat sich einiges dann können regeln, also sprich, jetzt sind die Lebenskosten so viel tiefer, das habe ich dann mit der Rente so weit angebracht. Und ist auch gerade so ein richtig schöner Schnitt für die Kinder und mich gewesen, zu sagen, und jetzt einfach mal Augen zu und ganz ein neues Leben anfangen.
Eine neue Welt, neue Kultur, also, das ist noch, oder? Wie hast du dort entschieden, Asien ist es jetzt, hätte ja können irgendwo ein anderes Land sein, wo man auch billiger kann leben als in der Schweiz?
Gibt es ja, aber ich bin mit der Frau früher und auch bevor ich meine damalige Frau kennengelernt habe, bin ich schon viel gereist und immer im asiatischen Raum. Und das hat es für mich einfach einfacher gemacht, weil ich so gewisse Gegenden schon ein bisschen kennt habe. Ja. Und wenn ich mit so kleinen Kindern gehe, dann habe ich mich da eigentlich nicht auf ganz fremde Sachen einlassen.
Also die Kinder sind ja dann dort noch nicht in die Schule gegangen, oder?
Nein, du gegangen das war
gerade
Vorschule.
Genau. Dann bist du 1,5 Jahre dort gewesen, hast gelebt, versucht zu leben. Zu überleben.
Ja, nein, wir haben uns dann die Zeit schon vertrieben, in dem, dass wir wirklich am Umreisen waren. Wir sind da mal eine Woche, dort 2 Wochen. Wir sind ein halbes Jahr in Indonesien gewesen, wir sind ein halbes Jahr in Indien und ein halbes Jahr in Thailand. Und in Indien zum Beispiel habe ich ein Auto gekauft, einen Jeep, und bin dann mit den Kindern durch ganz Südindien gefahren während 3 Monaten. Und so hat es einfach auch sehr viele Eindrücke gegeben und sehr viele verschiedene Sachen, die wir gesehen haben, aufgenommen haben, Leute, die wir kennengelernt haben. Und das alles hat dann eigentlich auch ein bisschen geholfen, um im Prinzip ein bisschen verdauen, was war und auf was raus, dass wir gerade kommen.
Ja. Wie bist du dann nachher wieder zurückgekommen und vor allem wegen was bist du wieder zurückgekommen?
Also die Entscheidung ist eigentlich gefallen, wo dann das Mädchen in die erste Klasse gekommen wäre. wo ich gesagt habe, wenn ich in Asien jetzt etwas finde, wo ich auf irgendeiner Privatschulbasis mit den Kindern könnte machen, dann wäre das für mich eine Option. Und das hat sich aber dann nicht gefunden. Auch mal nichts, was ich jetzt gefunden habe, das wäre es. Und dann ist das eigentlich der ausschlaggebende Grund gewesen, zum zurückkommen in die Schweiz.
Wie war es heimgekommen für euch alle, für alle drei? Als heimgekommen auch wieder in das Land, vielleicht sogar am gleichen Ort, das weiss ich nicht. Mhm. Im Wissen auch darum, dass da etwas Schreckliches passiert ist und auch wieder die Nähe zu den Frauen, die wahrscheinlich irgendwo beerdigt ist.
Also da muss ich sagen, da hat jetzt die Reise sehr gut da, weil unterwegs habe ich die Zeit extrem intensiv genutzt, auch mit den Kindern, um sie immer wieder mit dem Thema können konfrontieren oder das zur Sprache bringen. Mhm. Auch viele Sachen zeigen, die ich ihnen gesagt habe, bin ich früher mit der Mami gewesen und durch das Thema immer wieder aufgebracht, dass die Kinder dann auch auf das gerade wieder können ihre Fragen stellen oder es ist einfach eine sehr intensive Zeit gewesen, mhm, wo wir uns auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wo wir unterwegs gewesen sind und mhm, durch das ist das Heimkommen eigentlich auch für Kinder viel mehr das Entdecken wieder von etwas Neuem gewesen.
Ja, das ist noch schwierig, bei Kindern, die so jung sind, die noch klein gewesen sind, als Mami gestorben ist, die Erinnerung können irgendwo zu behalten. Also, dass die dann einmal später sich vielleicht gar nicht können erinnern können als Mami.
Ja, das ist, also gerade beim Bub sowieso, der war erst 2 gewesen. Da ist eigentlich nichts wirklich hängen geblieben, mehr Geschichten, die er halt von mir und von der Schwiegereltern her kennt. Und die Tochter, ja, aber das ist dann schon eben auch mehr langsam durch das, dass man halt immer wieder einmal darüber redet und in der Wohnung noch Fotos rum hat. Und es ist ein lebendiges Thema, wo bei uns nie unter den Tisch gewischt worden ist. Und von daher.
Und auch weiterhin darf es Thema sein.
Genau.
Michi, danke vielmals.
Danke auch fürs
Zuhören. Es berührt mich eben trotz allem, weil es ja immer hinterher eine schwere Geschichte ist. Aber wie du das jetzt geschafft hast, und ich glaube, da haben jetzt viele zugelassen und gemerkt, wie man es eben auch, wie man es auch machen kann.
Es gibt immer einen Weg. Einfach Kopf hoch, wenn der Hals dreckig
ist. Ja, genau. Gut. Danke vielmals. Gute Nacht.
Gleichfalls.
Ciao, Michi. Tschüss. 0800 00 22 20, unsere Telefonnummer. Ich sage nochmal das Thema. Das Thema ist, mich haut nichts um. Also, ich gehe meinen Weg. Ich habe vielleicht meine Krise wegen irgendeinem Ereignis, das passiert ist, wegen einer schwierigen Zeit, die man vielleicht erlebt. Ein Lebensmoment, der nicht einfach ist. Ich gehe meinen Weg. 0800 00 22 20. Und jetzt ist Christina am Telefon. Das ist Barbara. Sorry, Christina.
Ja, hoi Barbara, hoi.
Hoi. Was hast du erlebt?
Also es ist so, es war beim Arbeiten gewesen. Ich bin von Beruf Lokführerin und habe schon zweimal einen sogenannten Personenunfall gehabt. Also das heisst, ich habe einen Menschen überfahren. Und das ist eigentlich, ja, man hat sie in der Ausbildung, man weiss, wie was wo und wenn es dann wirklich passiert, das ist schon noch speziell. Also das ist ein bisschen eine Ausnahmesituation.
Also mehr speziell. Ich denke jedes Mal, ich bin eine Zugfahrerin, ich denke jedes Mal, wenn ich das höre, dass man jetzt nicht weiterfahren kann, weil es einen Personenunfall gibt. Also man sagt dann, das ist ja nicht richtig, was passiert ist. Und denke ich jedes Mal, wie geht es echt einem Lokführer oder in deinem Fall der Lokführerin? Was ist das, wenn man das merkt, wenn man es vielleicht sogar noch sieht, dass da ein Mensch vor einem auf der Schiene steht? Was ist das? Was passiert da mit einem?
Es ist noch ganz speziell, also es kommt einem, also mir ist es vorgekommen wie in einem Traum, also die ganze, es ist wirklich, wie man es so gehört im Fernsehen, so die Wahrnehmung verändert sich, es geht alles extrem langsam, man nimmt irgendwie, man spürt nicht mehr so, dass der Zug noch bremst, man hat irgendwie das Gefühl, das funktioniert alles nicht mehr. Und ich habe mich dann wie selber gesehen, also ich habe das Gefühl, ich stand wie hinter mir in diesem Führerstand, in dieser Situation und habe mich gesehen, arbeiten, beziehungsweise reagieren. Und auch nachher, also es ist irgendwie, ich kann mir das immer vorher schon überlegt, wie reagiere ich, wie geht es mir denn? Und nachher, ich bin eigentlich noch relativ ruhig gewesen, also ich habe eigentlich voll funktioniert, wirklich, wie man das gehört, am meisten macht man seine Sache und man informiert, man funktioniert voll, das kommt eigentlich alles erst so ein bisschen später.
Wert später, wie viele Stunden später? Ich meine, da kommt dann irgendwann die Polizei, nachher dann muss der Mensch, den man überfahren hat, den muss man vom Gleis holen. Dann gibt es ja meistens nachher die Zelte, dass niemand von den, genau, von den Leuten da reingehen kann. Also in welchem Moment hast du realisiert, boah, oder?
Das ja, ist eigentlich mir jetzt schon, passiert. So, wo die Polizei gekommen ist und so. Ja. Also, jetzt ist es so, oder jetzt kommen sie und jetzt ist es halt wirklich so, jetzt ist es mir passiert, ja. Ja.
Und hat man auch immer wieder so die Schuldfrage, kommt die auch ob sie, oder ist das irgendetwas, wo man in der Theorie auch lernt, ich als Lokführerin, ich habe keine Schuld daran, was da passiert ist?
Man lernt, was es wird einem gesagt, eben schlussendlich, wie man reagiert und wie es dann, das kann ihm eigentlich niemand sagen. Aber ich hatte eigentlich, böse gesagt, das Glück gehabt, dass ich ja sagen, es war für mich eindeutig gewesen, die Personen haben das wollen. Und egal, was ich gemacht habe, ich hätte es nicht können verhindern. Mhm. Und von dem her habe ich es eigentlich noch gut so können, ich habe nie Schuldgefühl gehabt. Mhm. Dann geht es einem, oder es macht es vielleicht ein bisschen leichter, ich weiss es nicht.
Was passiert eigentlich mit einem Lokführer oder eben mit dir als Lokführerin, wenn so etwas passiert, wenn man einen Personenunfall hat? Wird man da aus dem Verkehr gezogen für längere Zeit?
Also es ist so, man wird sehr gut betreut, das kann ich wirklich sagen. Es ist top, also es kommt meistens der Chef und tut einen betreuen, auch wenn die Polizei kommt, die Einvernahme und so. Und dann hat man eigentlich ein paar Tage frei, also also man kann eigentlich sagen, wie lange es gibt. Es gibt Leute, die sagen, ich muss wieder arbeiten, sofort, morgen, hoppla, gerade wieder. Und andere sagen, nein, ich brauche jetzt einfach ein Päuschen, ein bisschen Abstand, ein bisschen Ruhe. Mhm. Und da ist man sehr flexibel. Also man kann dann wirklich so, wie man gerne will, oder man kann auch, bös gesagt, eine Nacht drüber schlafen, schauen, wie geht es am nächsten Tag, wie will ich weiterfahren.
Wie hast du es dann gemacht dann?
Also ich habe eigentlich am ersten wirklich vier Tage Pause gemacht und bin dann, da kommt dann auch mit dem Chef mit Begleiter gefahren. Das war eigentlich sehr gut gewesen. Also ich habe wirklich gedacht, boah, super, ist ja gar nicht so schlimm. Und das ist eigentlich ja das Standard, sage ich jetzt einmal, dass man also begleitet wird. Ja.
Und 3-4 Tage ist auch Standard?
Ja, aber eben, das ist individuell. Ja.
Okay.
Und ja, und eigentlich, ich sage jetzt, das Härte von dem, also bei mir hat es jetzt erst nachher angefangen, wirklich, was mich eigentlich auf den Socken gehauen hat. Und ja, mir ist das irgendwie erst viel später bewusst worden. Ja, man schafft dann wieder und dann merkt man plötzlich, also mir ist es so gegangen, dass irgendwie etwas ist nicht gut, es ist irgendwie komisch. Ich habe dann regelrechte Panikattacken bekommen, wenn irgendwie Leute sich komisch verhalten haben und ich habe gemerkt, hey, ich arbeite völlig anders, ich war völlig anders.
Verunsichert, und Angst.
Völlig, völlig verunsichert. Ich habe völlig das Vertrauen verloren in Personen, die irgendwie auf einen Zug warten, in Personen, die an einem Bahnhof sind. Also das war extrem, das hätte ich nie gedacht. Mhm. Und es verändert einem auch persönlich. Also ich habe wirklich so eine Phase gehabt, ich war wie in einer Wolke. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann mich weder freuen noch traurig sein. Es ist einfach so völlig, ich bin in einer Wolke herumgelaufen und es ist nichts an mich herangekommen.
Hat es dann aber dort auch eine Person gegeben, die du darüber hast können reden? Bei der Bahn?
Ja, also
man oder vielleicht eben auch privat? Wo also, all das, was du jetzt mir erzählt hast, dort auch erzählt hast?
Auf jeden Fall. Also ich hatte von der Bahn eine super Betreuung und dann auch im privaten Umfeld. Also die Familie sind alles Pendler. Es wissen alle, es können alle mitfühlen. Also von dem her war es wirklich super gewesen. Aber es ist, ich bin selber eigentlich verschrocken, was so ein Ereignis kann auslösen kann. Ich hätte das nie gedacht. Ich dachte, ja, du hast Kontrollen und plötzlich hast du eben nicht Kontrollen und du bist einfach nur und irgendwie dein Körper reagiert und du weißt gar nicht, was läuft jetzt eigentlich. Das ist schon heftig, also ja.
Jetzt, ist das vor dem zweiten Unfall passiert? Ich sage jetzt auch Personenunfall. Ist das vor dem zweiten Suizid passiert?
Ja, also wenn ich dann gemerkt habe, irgendwie so beim Fahren, etwas ist nicht mehr so gut und so, ich habe mich dann wirklich auch nicht geschürft und gesagt, ich brauche irgendwie Hilfe. Mhm. Und dann kann man über die Nachbetreuung kann man wirklich auch sagen, Psychologin, Psycholog, wirklich professionelle Hilfe. Und ich habe das dort in Anspruch genommen und habe wirklich müssen sagen, hey, wow, es hilft. Das ist einfach Gesprächstherapie, aber durch die gezielten Fragen, es hat wirklich super geholfen.
Ja, also dass du ohne Angst wieder hast können, Zug fahren, Bahn fahren.
Ah, ohne Angst. Ich weiß nicht, ob man das jemals wieder anbringt. Aber ja. Ich denke einfach wieder so ein bisschen normales Niveau.
Ja.
Und auch wieder das Vertrauen in die Leute. Und so ein bisschen, ja, bei uns gesagt, halt fast wie Übungen, so Atemübungen, um sich ein bisschen entspannen, ein bisschen ablenken von dem, wo ist der Nächste, so bei uns gesagt, wirklich einfach wieder so ein bisschen zum Abkommen.
Also dass das nicht alle, die am Perronrand kleben, auch irgendwo aufs Perron, auf die Schiene reingumpen.
Ja,
also da,
genau.
Da, so die Bilder aus dem Kopf überzukommen.
Ja, genau.
Hast du dich dann auch damit beschäftigt, dass du dir gesagt hast, ich muss eben einen anderen Beruf lernen? Oder ist Lokführerin immer Lokführerin?
Ja, also ich wollte eigentlich nie Lokführer werden.
Das war
ein bisschen Zufall.
Mhm.
Aber ich war eigentlich vorher schon bei der SBB am Billettschalter. Also ich wusste, auf was ich mich einlasse. Und eben durch das, dass die Familie alle Bändler sind, ich habe es gewusst und das Risiko kennt.
Yeah.
Aber mich hat das so fasziniert und ich habe einfach gefunden, mal, ich probiere es, es reizt mich. Wieso nicht? Wenn ich es machen kann, ist gut und sonst habe ich es probiert. Und nach diesen Unfällen, ich habe viele Krisen gehabt. Ich habe heute zum Teil noch Krisen, wo ich sage, ja, etwas anderes. Ich habe den Kampf manchmal nicht, den ich heute auch noch habe. So irgendwie so, ja, einfach könnte arbeiten und sagen, okay, ich gucke jetzt an meinen Schreibtisch, mir passiert nichts Böses gesagt, ich mache mich Abend und gehe wieder heim. Aber ich kann mir es nicht vorstellen.
Also was ist denn das Faszinierende für dich, an Lokführerin zu sein?
Was ist das? Das Faszinierende ist, du hast effektiv ein fahrendes Büro.
Ja.
Also du bist immer unterwegs. Ich habe vorher nie so Natur mitbekommen, wie sich jetzt hier die Jahreszeit gerade jetzt der Herbst, das ist fantastisch, wie sich das verändert, die Bäume farbig werden oder auch, ja, zum Beispiel wenn es Gewitter aufzieht, also das ist die Aussichten, die du hast, ist fantastisch. Und auch das Umkommen, also ich finde das absolut toll. Mhm. Und das Zweite ist einfach Technik, also mir fasziniert auch immer Technik.
Ja.
Gehört ja auch dazu und es macht Spass, es ist wirklich super.
Und wenn jetzt, was wir gar nicht hoffen, wenn jetzt nochmal so ein Personenunfall würde passieren, das hast du dir ja sicher auch schon überlegt, jetzt ist das gut, also der Schnitt wird ja wahrscheinlich nicht, das hätte ich jetzt einfach zweimal getroffen, oder?
Aber ja,
wenn jetzt nochmal so ein Ereignis würde passieren, also ein schlimmes Horrorereignis, dann was wäre dann? Also wärst du dann so gefestigt durch all das, was du jetzt erlebt hast, dass du dann weiterhin in den Führerstand reingehst, in den Lokistand?
Ist schwierig. Ich weiß, also ich würde mal sagen, ja, zum jetzigen Zeitpunkt ja, aber eben wie es denn wäre, keine Ahnung. Aber ich denke im Moment, die Freude am Beruf, die Freude am Fahren, die ist immer noch enorm. Und solange ich das noch habe, mache ich den Beruf und ich lasse es nicht kaputt machen.
Mhm.
Und das hat mich auch so ein bisschen immer wieder ein bisschen aufgezogen. So. Ja.
Du bist erst 33, sehe ich jetzt gerade. Nein, ja, 33,
ja,
wenn ich
überall
schaue. Also, du bist noch nicht so lange auf dem Zug.
Nein, seit 2009.
Ja. Los, jetzt wünsche ich dir einfach alles Gute. Und wie sagen die Lokführer untereinander?
Immer, also gute Fahrt und gut Profil.
Gut Profil? Was ist gut Profil?
Ja, Profil ist eigentlich das, der Raum um die Schienen. Also man hat ja nicht nur die Schienen, sondern der Zug ist ja breiter als die Schienen.
Ja.
Und das ist eben das Profil, der profilfreie Raum. Und da wünscht man sich immer gut Profil, nicht dass irgendwie ein Baum oder einfach etwas in diesem Profil drin ist.
Wo man nicht kann reagieren kann. Und wo,
genau.
Du hast das ja eindrücklich geschildert, oder? Wie man da auf etwas zurast und wie man irgendwo wie versucht, etwas zu machen und hinter sich steht eigentlich, oder?
Genau, man ist ausgeliefert.
Man ist ausgeliefert.
Man kann zwar schon etwas machen, aber man kann es nicht verhindern. Genau.
Du, danke vielmals, dass du angerufen hast.
Weil
es war wieder eine Sicht, die ich bis jetzt so noch nicht gehört habe.
Okay.
Und alles Gute. Genau, alles Gute.
Danke, dir
Ciao. Ciao, Christina.
Barbara,
tschüss.
Hoi.
Ja, das ist unser Thema. Mich haut nichts um. die meisten, die ja erzählen, erzählen darüber, ich finde es eben einen saloppen Spruch, aber ich finde, er trifft ja auch irgendetwas, wo darüber erzählen, erzählen jetzt darüber, dass es ja schon den Moment gegeben hat, immer, bei allem, bei jedem Schicksalsschlag, bei jeder Hiobsbotschaft, dass man in eine Krise hineingeht, in eine Traurigkeit hineingeht. Aber alle haben sich wieder aufgerappelt, haben einen Weg für sich gesucht. Und solche suche ich heute noch bis am 1 0800 00 2220. Andreas, das ist Barbara.
Ja. Hallo Barbara.
Hallo Andreas. Was ist denn dir passiert?
Oh, ich habe vor vielen Jahren Herzinfarkt gekriegt. Dann noch einmal drei dazu. Und dann vor ein paar Jahren habe ich auch noch Krebs bekommen.
Also alles miteinander eigentlich.
Mhm. Aber ich bin von der Großstadt weggezogen und aufs Land rausgezogen.
Mhm.
Und auf dem Land raus habe ich dann wirklich fremde Leute gefunden, die mir geholfen haben, das Leben wieder lebenswert zu machen.
Also irgendwo mal wieder zu sortieren und zu schauen, und die haben dir geholfen?
Ja.
Wie haben sie dir geholfen?
Also ich lebe allein. Meine Frau hat mich verloren. Und urplötzlich sind Nachbarn da gewesen. Die gehen jede Woche mit mir einkaufen. Wenn ich zum Arzt musste, fahren sie mich dort an.
Mhm.
Und durch das habe ich einfach müssen merken, es gibt noch Hilfe auf der Welt.
Mhm. Du hast gesagt, ich bin von der Stadt weggezogen, ich bin in ein Dorf gegangen. Die Hilfe kommt ja nicht einfach so selbstverständlich. Man muss ja auch etwas machen, dass die Hilfe kommt. Was hast du gemacht?
Ich habe die Leute akzeptiert.
Also akzeptieren, das ist, das klingt jetzt so, also du hast mit ihnen, bist mit ihnen in Kontakt gekommen, oder?
Wie
also
hast das ist ja so.
Ja.
Ich bin auf das Land gezogen, an einem kleinen Ort. Es hat nur 5 Häuser da umeinander. Ich habe, genug finanzielle Mittel, dass ich einen grossen Teil kaufen konnte.
Mhm.
Aber ich habe diesen Leuten nichts vorgeschrieben.
Mhm.
Sondern ich habe sie machen lassen.
Mhm. Was machen denn die Leute in diesem kleinen Dorf? Was arbeiten die?
Oh, der eine ist Handwerker, Bauern.
Ja. Und du hast, also du hast 4 oder 5 Häuser, also gerade alles gekauft dort?
Nein, nur mein Haus.
Ah, nur deins.
Und ein relativ grosses Grundstück.
Ja.
Aber, wie soll ich sagen, ich habe nichts verändert. Ich bin nicht da angekommen und habe gesagt, so, jetzt geht es so und so und so, sondern ich habe gefragt, wie möchtet ihr es haben?
Mhm. Und aufgrund von dem, dass du so bist, helfen sie dir jetzt auch. Wie geht es dir denn jetzt gesundheitlich?
Schlecht, sehr schlecht. Wollen wir gar nicht drüber reden.
Ja.
Aber, weißt du, ich habe vor einem halben Jahr einen Unfall gemacht. Die haben das ganze Jahr verbrannt.
Mhm.
Und ich habe jeden zweiten Tag zum Doktor müssen.
Mhm.
Und die Nachbarin, eine verheiratete Frau, hat sich bereit erklärt, mich jeden Tag zum Doktor zu fahren, wieder heimzufahren. Jede Woche kommt sie mich abholen, damit ich einkaufen kann. Das ist eine Aufwendung.
Mhm.
Und ich in der Stadt, ja, ich habe 50 Jahre in Basel gelebt.
Und du dort nicht so erlebt hast?
Nie, nie.
Was gibst du ihnen denn für das, dass sie das machen für dich?
Ich habe das Gefühl, nichts.
Aber es muss ja etwas sein.
Ich weiß es nicht. Ich begreife es nicht.
Hast du noch nie gefragt, wieso machen die das für mich?
Als ich sie gefragt habe, die Frau, die mich da jedes Mal begleitet, hat sie gesagt, das doch selbstverständlich, dass mir die helfen. Und ich möchte einfach jetzt hier mit dem Telefon sagen, es gibt da außen so viele Menschen, die helfen wollen. Man soll sie machen lassen.
Schöner Satz. Mit dem beenden wir unser Gespräch.
Gerne. Danke schon vielmals.
Du, danke vielmals und alles Gute. Trotz allem.
Nein, ich bin zufrieden.
Weiterhin, ja, dass es so viel Hilfe gibt für dich. Andreas, eine gute Nacht.
Danke schon vielmals.
Ciao. Ciao, Andreas. Regina, das ist Barbara.
Ja, ciao Barbara.
Regina, über was willst du noch reden im Zusammenhang? Mich haut nichts um.
Ja, ich habe schon Verschiedenes erlebt in meinem Leben. Also das Grösste, was mich fast umgehauen hat, ist vor 16 Jahren ist mein jüngstes Kind gestorben an einem Kindstod. Also ich muss so sagen, ich habe 3 Kinder und das dritte Kind ist nachher mit 3,5 Monaten an einem Kindstod gestorben.
Also einfach irgendwann nicht, bist du ans Bettli und nein, dann hat es nicht mehr geklappt?
Nein, es ist anders. Ich bin berufstätig, Teilzeit, habe immer noch einen fitten Nachmittag gearbeitet. Und mein Vater ist die 3 Grosskinder von heute. Und an so einer fitten Abend, als ich zum Arbeiten heimgekommen bin, bin ich schon ein bisschen älter daheim gewesen und sie sind noch unterwegs. Es war ein schöner Spot, es war früher Herbst oben gewesen und ich bin heimgekommen vom Arbeiten und sie sind noch nicht daheim gewesen. Mein Mann ist heimgekommen, der hat gerade wieder umziehen müssen und an eine Sitzung gekommen. Und ich habe eigentlich erwartet, dass sie jemanden heimkommen. Und ich habe noch Wäsche gemacht, habe mit der Kollegin noch ein bisschen gerettet vor dem Haus. Und plötzlich sind sie daheim gekommen. Mein Vater war schon wieder gegangen gewesen. Und er ist zu Hause gekommen. Die größeren 2 sind schon 5 oder warte mal, knapp 5 und 3 gewesen. Und ja.
Ich muss schnell unterbrechen, weil es raschelt bei dir so wahnsinnig im Telefon. Ich weiss nicht genau, bist du an der Luft draussen?
Und nein, es windet. Ich bin nicht an der Luft. Ist jetzt besser?
Ja, also es tut einfach immer wieder rascheln. Ich weiss nicht genau, was es ist, aber wir versuchen es weiter. Gut.
Ja, eben, und dann bin ich eben draussen am Warten gewesen, habe mit der Kollegin noch ein bisschen geläutert und dann sind sie plötzlich alle vier heimgekommen. Mein Vater mit den 2 grösseren Kindern und mit dem Jüngsten. Und dann erzählt er mir so, ja, sie seien noch etwas gewesen, trinken und etwas zu feiern, das Abend essen. Und sie seien nachher, der Kleine hat einfach nie wollen schlafen und er sei einfach immer wieder geprügelt und hat nicht können einschlafen, nicht sei er eben endlich eingeschlafen. Und es war September, es war schon ein bisschen kühler draußen und doch, es ist nicht. Ja, und dann schaue ich in das Wägel rein und er ist dort schön friedlich in diesem Bett, in diesem Wägel gelegen, hat geschlafen. Und dann lege ich noch so die Hände an und das Köpfchen und es schön warm gehabt und dachte, ja, mal, der hat wohl gar nicht so kalt, obwohl es schon Abend bald 80 war. Und dann, wir haben im Hochparterre gewohnt und dann sind wir reingegangen, das Wägel parkiert, sind mit der grösseren Fang rauf. Und ich bin oben rein und danach sage ich so, jetzt müssen wir den Kleinen holen. Dann macht mein Vater, ja, ich gehe jetzt runter holen. Und es war vielleicht keine 5 Minuten später gewesen. Und dann kommt er mit dem Kind auf dem Arm und sagt, da stimmt etwas nicht. Und dann sage ich, was stimmt nicht? Und dann schaue ich das Kind an. Dann habe ich mir gedacht, was ist los? Ist das Kind hat sich nicht mehr bewegt, ist nicht tot gewesen. Und wir konnten es fast nicht können glauben. Und ja, das war ein schlimmer Moment.
Ja, total, oder? Also,
ich habe nichts anderes gewusst und habe die Ambulanz angerufen. Und ja, die haben abgenommen und haben gesagt, ja, wir kommen gerade. Und nach etwa 15 Minuten, meine Kollegin ist dann mit ihren Kindern rübergekommen, die haben am gleichen Boden gewohnt. Und wir waren alle in dieser Stube und haben das Kind immer wieder versucht. Also wir haben nicht geschüttelt, aber wir haben einfach immer das Gefühl gehabt, das muss doch wach werden.
Es muss jetzt gerade die Augen aufschlagen.
Gell? Ja, und dann geht plötzlich das Telefon wieder und die Leute an, ob sie wirklich dringend müssen kommen, sie haben noch so viel anderes zu tun. Und ja, ich mir denke, das ist, ich bin immer ein falscher Film, das kann doch nicht sein. Und meine Kollegin war im SLRG, gewesen, die hat so Rettungsschwimmen gemacht, hat von dort her ein bisschen gewusst, wie man beobachtet. Und hat nachher, also vom Telefon, haben sie ihr gesagt, ja, sie soll einfach mal anfangen, ihre Sofortmaßnahmen ergreifen, und dann hat sie dort versucht, ihn zu beatmen. Und
das ist dann alles nicht gegangen. Ich weiß, also ich meine, es ist ganz schwierig jetzt in dem Moment.
Ja, nicht im längsten Moment. Und auf alle Fälle, das Kind ist, irgendwann sind dann die Rettungsleute doch gekommen und haben versucht, auch noch alles Mögliche probiert, und irgendwann hat es einfach geheißen, es geht nicht mehr, es ist fertig, und es ist gestorben.
Der Kindstod gsi.
Genau. Und das
wir sind eben gleich am Ende der Sendung. Und ich will jetzt ja noch darüber reden, so schlimm das ja alles gsi ist für dich. Und das Thema ist ja so ein bisschen den Weg wiederfinden. Genau. Wie hast du denn den Weg, trotz dieser Trauer?
Ich bin
nachher
in eine Selbsthilfegruppe gegangen.
Ja.
Und habe dort eigentlich viele Leute kennengelernt, wo ähnlich, natürlich nicht alle mit Kindstod, aber einfach, die einfach in ihrem Leben mal ein Kind verloren haben.
Ja. Und das ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann.
Jawohl.
Wie haben die dort denn über das geredet, und was hat
also
dir das gegeben?
Also wir hatten dort so Rundinnen gehabt, also wir sind einfach in der Runde gesessen, und immer wenn wieder jemand Neues dazu war, hat jedes Mal seine Geschichte erzählt.
Mhm.
Und ich bin natürlich über ein Jahr bin ich dort gegangen, und ich habe immer über neue Sachen gehört, von Schicksalsschlägen, wo manchmal hat einem dann plötzlich, irgendwann hat einem gedacht, oh, dies ist zwar schlimm, aber jetzt geht das ist ja noch schlimmer.
Ist noch schlimmer. Genau. Stört einem das dann nicht in der eigenen Trauer so drüber, dass die
Nein,
anderen
Nein, mir hat jetzt eben gedacht gehabt, das hat mir eben geholfen, darüber zu reden.
Ja. Und würdest du dann jetzt von dir sagen, du seist jemand, der immer wieder sich aufrappeln kann, immer wieder etwas,
also
einen Sinn auch wieder zu sehen im Leben?
Ist sicher auch, oder das Kind, die anderen Kinder waren ja noch da gewesen, und ich weiss nicht, wie es gewesen wäre, wenn es mein erstes Kind gewesen wäre, ob ich gleich stark gewesen wäre, aber ich einfach, das Leben ist weitergegangen, die anderen zwei haben mich auch gebraucht und der Mann hat mich gebraucht. Und
Also man hat dann einfach auch musste funktionieren
genau.
In dem Moment, weil
und ja,
andere
aber ja natürlich
sind.
Sicher auch liebe eben meine Kollegin nebendran, die hat mich eigentlich auch ziemlich immer wieder geholt, und wir sind zusammen rausgegangen, wir sind laufen miteinander, und wir sind einen Kaffee trinken miteinander oder was auch immer, und das hat einfach mir schon auch
also das Gespräch mit anderen und eben
darüber reden,
das ist
einfach nur
so sich dann treiben lassen und vielleicht dann irgendwo auch das Gefühl haben, jetzt schaffe ich das nicht mehr. Du, danke vielmals, Regina, dass du angerufen hast. Wir sind am Ende der Sendung, wir müssen auch mal fertig sein, Punkt Nachrichten auf SRF 3 Radio. Und dir eine gute Nacht.
Ja, merci.
Alles Gute.
Ciao,
Regina. Tschüss. Nächstes Thema bei uns am nächsten Dienstag ist, wenn aus Liebe Routine wird. Ja, da müsst ihr mir erzählen, was da passiert ist. Man hat sich ja mal irgendwann verliebt in etwas, und dann kommt so der Alltag. Und was macht man jetzt, wenn die Liebe Routine ist? Bleibt man da? Bricht man aus? Was auch immer. Ich freue mich auf euch. Wünsche eine gute Woche. Tschüss zusammen.
Eine Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.